RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Sonntag, den 22. Oktober 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Chronik der Woche, Vergangenheit und Gegenwart. Fokus der Woche, Interessantes aus der Heimat, dies und das und im Anschluss unser Programm Horrorbriefecke. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nunu Nursia, Sekar, Egi und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Liebe Hörer und Hörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die Nachrichten von 22. Oktober 2017. Hören Sie nun die Schlagzeilen. Der Santitrak ist Respekt der Regierung für islamische Internatsschüler. Yusuf Kala beabsichtigt, ein strategisches Forum zwischen Indonesien und der Türkei zu gründen. Minister für Forschung, Technologie und Hochschulbildung fördert Studenten in der Entwicklung des Unternehmertums. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie die Nachrichten im Allgemeinen. Tausende von islamischen Internatsschülern, Santri, aus verschiedenen Gegenden Indonesien versammelten sich in Semarang, Zentraljava, um den National Internatsschülertag zu feiern. Dabei waren auch der Gouverneur von Zentraljava, Ganjar Pranowo, der Bürgermeister von Semarang, Hendra Prihadi, und Religionsminister Lukman Hakim Saifuddin, sowie eine islamische Gelehrten anwesend. Minister Lukman Hakim Saifuddin sagte dazu, dass die Benennung des National Internatsschülertag am 22. Oktober auf zwei wichtige Dinge basiere. Erstens, sieht die Regierung mit der Kontribution der islamischen Internatsschüler für die Nation einverstanden. Dies sei der Respekt des Status für den Verdienst von den islamischen Internatsschülern. Zweitens, diene diese Benennung als die Befestigung der Verantwortung der islamischen Internatsschüler für den Staat, erklärte der Religionsminister weiter. Durch die Benennung des National Internatsschülertag sollten die islamischen Internatsschüler eine große Verantwortung für die Zukunft der indonesischen Nation haben. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kala beabsichtigt, ein höherrangiges strategisches Forum zwischen Indonesien und der Türkei zu gründen. Es dient dazu, die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich, vor allem Handel, Investitionen beider Länder zu intensivieren. Das sagte Yusuf Kala am 21. Oktober im Präsidentenflugzeug über das mediterrane Meer in seiner Reise nach Medina. Dieses Forum werde vom Koordinationsminister, Ministerpräsidenten in der Türkei arbeiten, damit schnell ein Beschluss gefasst werden kann. Neben dem Handel soll außerdem die Verteidigungs- und Landwirtschaftsindustrie schnell intensiviert werden, erklärte Yusuf Kala weiter. Im Zufolge habe Indonesien zurzeit einen Handelsüberschuss gegenüber der Türkei. der Handelswert Indonesien und der Türkei beträge etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Vizepräsident Yusuf Kalla hat am 20. Oktober das bilaterale Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan abgehalten. Dabei wurde er von der Außenministerin Retno Marsudi begleitet. Der indonesische Minister für Forschung, Technologie und Hochschulbildung, Muhammad Nasir, fördert weiter die Entwicklung der Start-up und den Geist zum Unternehmertum der Studenten in Campus. Das sagte der Minister am 21. Oktober in Makassar, Sulawesi. Ihm zufolge sei das Potenzial der Studenten für das Geschäftliche sehr groß. Das sei sehr wichtig, sodass es weiterentwickelt werden solle. Inzwischen erklärte die Leiterin der Abteilung für Entwicklung des Unternehmenstums und Geschäftes der Stadtuniversität Hasanuddin Unhas, Mardiana E. Fahri, dass diese Studenten und Dozenten von Unhas momentan 200 kreative Wirtschaftsprodukte, die kommerzialisiert werden könnten, hergestellt hatten. Diese Produkte seien unter anderem die Süßigkeit Dodol, Setang Seife Lawi-Lawi und verschiedene knusprige Gebäcke. Diese Produkte seien bei verschiedenen Messen ausgestellt worden, erklärte Mardiana Fahri weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer des Team Indonesien, hören Sie nun Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie nun Chronik der Woche. Am 16. Oktober empfing der indonesische Präsident Joko Widodo im Präsidentenpalast in Jakarta den Ehrenbesuch des Präsidenten Nigers, Muhammadu Yusufu. Dabei truften die Regierungen beider Länder einige Zusammenarbeitsverträge im Bereich der Infrastruktur, der strategischen Industrie, der Energie, der Technik und der Arbeitskräfte. Der Präsident hofft, dass beide Länder die Muslime in islamischer Zusammenarbeitsorganisation und bilaterale Zusammenarbeit entwickeln könnten. Am 17. Oktober äußerte das indonesische Parlement Mitglied der Kommission 1 für Verteidigung und Geheimdienstbereich Charles Honoris seine Unterstützung für die Ratifizierung der Cybersicherheits- und Staatsgeheimnisbehörde BSSN als Partner dieser Kommission. Im Zufolge sei die Anwesenheit dieser Behörde sehr wichtig, da die Cyberdrohungen zurzeit sehr konkret sind. Diese Parlamentskommission ist bereit, mit der BSSN-Behörde zu kooperieren und das Budget für die Behörde zu besorgen, um ihre Aufgaben durchzuführen. Am 18. Oktober empfing der indonesische Präsident Joko Widodo im Präsidentenpalast Bogor, West Java, den Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Bei diesem Treffen stimmten Präsident Joko Widodo und Sheikh Tamim bin Al Thani darin überein, die bilateralen Beziehungen, die schon 77 Jahre andauerten, zu stärken. Der Präsident erklärte weiter, es werde das Bemühen, Intensivierung der Zusammenarbeit in zwei Bereichen, Infrastruktur und Tourismus, erörtert. Am 18. Oktober leitete Präsident Joko Widodo der Kabinettssitzung im Präsidentenpalast Bogor, West Java. Dabei ermahnte Joko Widodo seine Ebenen, um die Optimalisierung des Dorffonds aufgrund des Ziels zu befestigen. Er führt fort, dass der Dorffonds für produktive Aktivitäten, an denen man die Dorfbevölkerung teilnehmen lasse, verwendet werden solle. Laut Joko Widodo solle die Regierung die Bevölkerung in der Nutzung dieses Dorffonds begleiten. Dies diene dazu, die Optimalisierung des Dorffonds in der Ankupplung der Wirtschaft der Bevölkerung zu sichern. Am 19. Oktober schloss der indonesische Präsident Joko Widodo den Kongress der Veteranenlegion Indonesiens. Dabei der Präsident Joko Widodo alle Seiten auf, die Staatsideologie Pancasila und die Einheit der Indonesischen Republik zu stärken. Dabei ermahnte der Präsident die Verantwortung des jungen Generation, um den Kampf der indonesischen Kämpfer zu erweitern. Am 19. Oktober eröffnete Präsident Joko Widodo in Jakarta die Zertifizierung der indonesischen Bauarbeiter. Dabei rief alle indonesischen Bauarbeiter auf, die Qualität der Menschenressourcen zu erhalten. Präsident zufolge musste man die Qualität und Arbeitsleistung der indonesischen Bauarbeiter immer garantieren. Außerdem müssen die indonesischen Bauarbeiter an die technologischen Fortschritte sich anpassen. Präsident erinnert auch daran, dass man Zertifizierung der Bauarbeiter nicht missbrauchen sollte. Am 20. Oktober weihte der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen, Ignatius Jonan, die Grundsteinlegung von 7 Kraftwerken in Ost- und West-Nusa Tenggara ein. Dabei sagte der Minister, dass die Gasversorgung für das Dampf- und Gaskraftwerk Lombok Pekar und das Maschinen- und Gaskraftwerk Tanjung Karang mit der Kapazität von 150 MW aus den anderen Regionen herbeigeschafft werden werde. Im Zufolge soll das Maschinen- und Gaskraftwerk in Tanjung Karang das Elektrizitätsbedarf für die Gemeinschaft, die Industrien in der Stadt Mataram und anderen nächsten Städten decken. Am 20. Oktober führte der indonesische Landwirtschaftsminister Amran Sulaiman in West Kalimantan die große Ernte und die Einführung des Reisexport-Durchs. Dabei sagte der Minister, sein Ministerium fokussiere sich auf den Pfefferanbau, um den Ruhm der indonesischen Gewürze wiederherzustellen. Hälfte der Pfefferernte aus den Volksplantagen in der Grenze zwischen dem indonesischen Bezirk Sangau und dem malaysischen Bundesland Sarawak werde nach Malaysia exportiert. Am 21. Oktober setzte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla von der Türkei aus seine Reise nach Madinah, Saudi-Arabien fort. Yusuf Kalla hat am 20. Oktober das bilaterale Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan abgehalten. Yusuf Kalla stimmt darin überein, dass hochrangige strategische Forum zwischen Indonesien und der Türkei zu gründen. Dieses Forum dient dazu, die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich, vor allem Handel und Investitionen beider Länder, zu intensivieren. Das war Chronik der Woche.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse, die am 22. Oktober passierten, wie folgt. Wir beginnen mit der Proklamierung von Südvietnam. Südvietnam ist ein antikommunistisches Land, das von 1954 bis 1976 in Vietnam stand. Südvietnam wurde am 22. Oktober 1955 von Ngô Đình Diệm in Saigon ausgerufen, nachdem er Kaiser Bao Dai gestürzt hatte. Die Geburt Südvietnams wird von den Vereinigten Staaten unterstützt, während Nordvietnam von China und der Sowjetunion unterstützt wird. Südvietnam setzte den Krieg mit Viet Cong lange nach den Vereinigten Staaten von Südvietnam fort. 1955 ließ sich Diem in einer manipulierten Wahl zum Präsidenten wählen. In Saigon erzielte er 135% der abgegebenen Stimmen und schaffte gleichzeitig in Monarchie mit dem unbeliebten ehemaligen Kaiserreich Vietnam von Bao Dai ab. Durch die Vernichtung der kaiserlichen Garde und kaisertreuer Milizen wurden die nationalistischen Kräfte Vietnams wesentlich geschwächt, am 30. April 1975 kam es schließlich zu Nordvietnam. Danach kam die Nationale Befreiungsfront an die Macht und gründete die Republik Südvietnam, bis die volle sozialistische Republik Vietnam am 2. Juli 1976 ausgerufen wurde. Wir beenden diesen Vergangenheit und Gegenwart mit dem Nationalfeiertag von Santri. Präsidential Dekret Nummer 22 von 2015 legt 22. Oktober als Nationalfeiertag von Santri. Am 22. Oktober 1945 flankten die Studenten und Gelehrten der islamischen Internat aus ganz Indonesien, dass alle Muslime die Heimat verteidigen und die Unabhängigkeit des Einheitsstaates der Republik Indonesien vor Invasorangriffen verteidigen sollten. Das Präsidentialdekret gibt Anerkennung, dass die Internatsschulen von Ulama und Santri eine wichtige Rolle im Kampf um die Unabhängigkeit der Republik Indonesien spielen und den Einheitsstaat der Republik Indonesien verteidigen und zur Entwicklung der Nation beitragen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart von RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Fokus der Woche mit dem Thema Präsident ist davon überzeugt, dass die Bauexperten Indonesiens mit Japan und Deutschlands konkurrieren können.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Präsident Joko Widodo zeigt sich optimistisch, dass die Qualität der Konstruktion der indonesischen Arbeitskräfte mit der Konstruktion der Experten von Japan und Deutschland konkurrieren könne. Dies sagte Präsident Joko Widodo am 19. Oktober im Sportstadion Gelora Bung Karno in Jakarta bei der Eröffnung der Zertifizierung der indonesischen Bauarbeiten. Joko Widodo zufolge muss man die Qualität und die Arbeitsleistung der indonesischen Bauarbeiter immer garantieren. Außerdem müssen die indonesischen Bauarbeiter an die technologischen Fortschritte sich anpassen. Präsident erinnert auch daran, dass man die Zertifizierung der Bauarbeiter nicht missbrauchen sollte. Die Fähigkeiten der Bauarbeiter sollten weiterentwickelt werden, obwohl sie ein Zertifikat bereits haben. Sie sollten ihre Qualität und ihren Standard erhalten. Die Kontrolle auf die Qualität der Bauarbeiter wird andauernd durchgeführt werden und wird an die technologischen Fortschritte sich anpassen. Die Technologie anschließend der Konstruktionstechnologie ändert sich immer sehr schnell. Präsident Joko Widodo rief alle indonesischen Bauarbeiter auf, die Qualität der Menschen, Ressourcen zu erhalten. Die Zertifizierung der Indonesian bo Arbeiter wird gleichzeitig in ganz Indonesien durchgeführt. 9.700 indonesische bo Arbeiter nehmen daran teil. Der Stellvertreter des Generaldirektorats für Bauunternehmen in dem indonesischen Ministerium für öffentliche Arbeit und Wohnungsbau, Danis Suma Dilaga, erklärte, dass die Facharbeiter und die Experten dabei einen Kompetenztest machen werden. Dies dient dazu, die Verbesserung der Kompetenz der indonesischen Bauarbeiter zu sichern. Der Präsident Fufot, eine der Schlüssel zum Gewinnen der Konkurrenz sei der Bau der Infrastrukturen. Beispielsweise sei die Lage der gebührenpflichtigen Autobahnen, Eisenbahnschienen, Häfen, Flughäfen im Vergleich zu den anderen Ländern noch unterentwickelt. Um diese Unterentwicklung zu bewältigen, habe Indonesien 24 Projekte in Sulawesi, 27 Projekte in Molukken, 13 Projekte auf Sumatra, 61 Projekte in anderen Gegenden Indonesiens gebaut. Der Präsident erklärte weiter, es gebe zurzeit in Indonesien etwa 7 Millionen Bauarbeiter. S9% davon oder 600.000 Personen hätten Zertifikat. Inzwischen forderte der Minister für Bau und Volkswohnung Hadi Mulyono am 19. Oktober in Jakarta die Bauarbeiter auf, um besser zu arbeiten, damit sie auch einen besseren Erfolg erreichen könnten. Das war Fokus der Woche.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Bericht aus der Heimat, in dem wir interessante Berichte aus ganz Indonesien in einer Woche präsentieren. Der erste Bericht kommt aus Kupang, aus Nusa Tenggara. Die Tourismusbörse Komodo Travel Mart 2017 findet vom 18. bis 21. Oktober 2017 in Kupang in der Provinz Nusa Tenggara statt. Etwa 175 wohnten der Tourismusbörse bei. Wie der Leiter der Indonesian Tours und Reisenagentur ASITA der Provinz Nusa Tenggara, Abed Franz in Kupang sagte, kommen die Käufer aus 16 Ländern und 20 Provinzen in Indonesien. Etwa 50 Verkäufer aus Nusa Tenggara werben dabei für Tourismusprodukte aus dieser Provinz und verkaufen die Produkte. Er teilte auch mit, dass der andere Tourismus-Event Post-Tour Angesicht der Komodo Travel Mart 2017 auch vom 20. bis 21. Oktober 2017 stattfindet. Der Post-Tour haben sich Reise Chile, Atambua, Soe, Kupang, Labuan Bajo, Ende und Lembata besucht. Er führt fort, dass die Bezirksregierung von Lembata den Event von Post-Tour nach Lembata angesichts der Komodo Travel Mart 2017 unterstütze, da dies gleichzeitig mit dem lokalen Festival in diesem Bezirk stattfindet. Der folgende Bericht kommt aus Bali. Der Bali Zoo hat gemeinsam mit der Erhaltungsbehörde für Naturressourcen Chen Hirse im Dorf Pitpit im Bezirk Karangasem auf Bali evakuiert. Dieses Dorf gehört zu der Notstandzone des Agung-Vulkans. Dies sagte die Leiterin der Informationsabteilung im Bali Zoo, Emma Christiana Chandra in Denpasar. Ihr zufolge werde die Evakuierung der Hirse durchgeführt, um die Hirse vom Gefahr des Agung-Vulkansausbruchs zu retten. Die lokalen Bewohner in der Umgebung des Bali Zoos sind auch evakuiert worden, sodass die Hirse nur beschränkte Futtermittel bekommen. Die Chen Hirse mit dem lateinischen Namen Cervus timorensis wurden von der Zucht, die von der Gesellschaftsgruppe im Dorf Pitpit verwaltet wird, evakuiert. dan wooden di Hirse Inden Bali Su Imdof Singapadu Embecik Gianyar Befordert. Emma Christiana Chandra Sakte da Juwaita di Chen Hirse Solan Speter Noye Tire Im Bali Su Furden Hirs Suts Weden. Di Timor Hirse kehoren judir kategori des anfälligen status in der wilden Natur von der UN Organisation für Naturerhaltung IUCN. Der letzte Bericht kommt aus Garut, West Java. Der Bezirk Garut in der Provinz West Java hat das Erhaltungszentrum für Java Adler in Kamojang PKEK mit dem internationalen Standard IUCN in seiner Anwendung. Das PKEK-Zentrum wurde im Jahr 2014 gebaut und hat einen Investitionswert von 5 Milliarden Rupiah. Dieser Investitionswert stammt vom Programm für Sozial- und Umweltbereich der staatseigenen Geothermalenergiegesellschaft PGE. Der PGE-Betriebssekretär Tafif Azimuddin brachte zum Ausdruck, dass die Gründung der Erhaltungszentrums in Kamojang PKEK dazu diene, die Erhaltung dieses seltenen Tiers zu garantieren. Seit der Gründung des KPEK-Zentrums im Jahr 2015 hat dieses Erhaltungszentrum mit der Provinzregierung West Javas und der Organisation des Indonesian Raptor Forum zusammengearbeitet, um das KPEK zu entwickeln. Es ist ein Bildungsmittel der Vielfalt geworden. Tausende Besucher haben das Erhaltungszentrum für Forschung und Schulbildung besichtigt, um alles über Adler zu erfahren. Das Erhaltungszentrum für Adler in Kamojang hat bis Oktober 2017 etwa 119 Adler aufgenommen. Liebe Zuhörer, das war der Bericht aus der Heimat. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Bei unserer heutigen Ausgabe laden wir Sie zum Lieblingsessen, dem sogenannten Ulukute Lenca aus Parahyangan in West Java ein. Indonesien verfügt über eine reiche Vielfalt an typischen Speisen. Jede Region Indonesiens hat ein eigenes typisches Gericht, das wir probieren können. In Parahyangan ist Ulukute Lenca sehr beliebt. Als Zusatznahrung der Sundanesen wird Ulukute Lenca aus den Lebensmitteln Oncom und Lenca gemacht. Was ist das eigentlich? Von dem Namen haben Sie vielleicht schon von vielen Menschen gehört. Es wurde Ihnen sicherlich schon gesagt, dass Sie bei einem Besuch des Landes Sunda Ulukute Lenca probieren sollen. Es gibt eine Erzählung, wonach es eine Großmutter gab, die einen Garten mit Lenca hatte. Wegen des täglichen Verbrauchs von Lenca wurde ihr das Essen langweilig. Eines Tages zerstörte sie aus Versehen ihre gepflückten Lenca und mischte deshalb Oncom und andere sundanesische Gewürze in das Essen. Aus den Worten, die sie übersetzt, aus dem Gemisch und der in der Küche beschäftigten Großmutter zusammensetzen, wurden die Worte der Region Ulukute Lenca zu einem Namen für das Gericht. Bis heute liegt es im Trend und ist ein obligatorisches Menü am Esstisch. für die sundanesische Gesellschaft mit Landschaft normalerweise als Zusatznahrung sowohl als Obst als auch als Gemüse gegessen. Der ursprüngliche Name war auf Sumatra Rampai oder Ranti, während auf Java Lenca Manu. Die Pflanze stammt von Europa und Westasien und kann nach Indonesien durch Malaysien. Das Blatt und Obst Lenca enthält Glycosid, Alkaloid, Solanin, Gerbstoffe, Fettole, Calcium, Eisen und A- und C-Vitaminen. Liebe Zuhörer, hinter seiner runden und kleinen Form der Lenca stecken viele gesundheitliche Vorteile. Die Pflanze wurde vor 2000 Jahren als Medikament benutzt. Das Blatt ist nützlich als Sedativ, hat beruhigende Wirkung, wirkt in Diuretika, die den Abgang von Urin erleichtern, ist schleimlösend und Phlegma verdünnen. Darüber hinaus ist das Obst nützlich nicht nur als Tonikum und Diuretikum, sondern dient auch als antibakterielle und Antikrebshilfe. Wir können daraus lernen, dass das einfache Essen eben besonders viele Vorteile hat. Also, liebe Zuhörer, das war die Auskunft über das Hulukute Lenca, das Lieblingsessen von Parahyangan. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden uns wieder bei der weiteren Ausgabe treffen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörer und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Hörer Brief Ecke. Das Programm wird von mir, Egi, vorgelesen. Das Manuskript wird von Frau Nunursia verfasst. Wir wollen heute am Sonntag, den 22. Oktober 2017, auf den Brief von Herr Ralf Urbanczyk aus Eisleben und dann auf die E-Mails von Herrn Heinz Haring aus Kaffenberg, Österreich, Herr Hans-Werner Lollicke aus Dänemark, Herrn Lurz Winkler aus Schmitten und Herrn Alfred Albrecht aus Emmendingen, Deutschland angehen. Hallo, wir grüßen Sie. Wir hoffen, dass Sie unsere Sendung mit großem Interesse folgen können. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre nette E-Mails. Wir würden uns noch über weitere Berichte zu unserer Sendung freuen. Sie können uns im Radio auf der Frequenz 9.25 kHz oder als Livestream auf www.voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Post an unsere Adresse Voice of Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Via Bifons, Jakarta, Indonesia, Second Content. Bitte verwenden Sie nicht die Adresse der PO Box 1157, denn sie kommt bei uns immer sehr verzögert an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Interessant, oder? Hallo, Zuhörer der Stimme Indonesien. Wie geht es Ihnen alle? Danke für Ihre Treue, unsere Sendungen zu hören. So senden wir uns Briefe oder E-Mails bitte. Wir möchten Ihre Kommentare über unsere Sendungen gerne wissen, was Sie von uns dazu haben. Liebe Zuhörer, wie immer am Sonntag während der Hörerbrief-Ecke spielen wir für Sie einige indonesische Pop-Lieder. an diesem Sonntag stellen wir Ihnen den indonesischen Sänger Bams vor. Nun hören Sie das erste Lied von Bams mit dem Titel Terbatas Terlepas 2. Gute Unterhaltung!
Aku tak bisa lagi bertahan dengan dirimu. Aku tak mampu lagi layani keangkuhanmu. Aku tak mau lagi disakiti oleh dirimu. Aku tak mau lagi bersama dengan dirimu. Harap engkau mengerti, sudah berapa kali ku beri kau kesempatan untuk perbaiki semua sifat-sifat burukmu, tetapi kau selalu mengelak dengan seribu satu alasan. Aku lelah mengalah untuk dirimu. Aku sudah bosan menunggu. Ku sudah bosan menanti. Ku ingin terbebas. Ku ingin terbebas. Dari belenggu dirimu. Ku ingin terlepas. Ku ingin terlepas. Ku ingin terlepas dari belenggu dirimu. Ku ingin terbebas. Ku ingin terlepas. Ku ingin terbebas.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, bevor wir mit unserem Hörerbrief-Ecke-Programm beginnen, möchten wir Herrn Bernd Seiser grüßen. Hallo Herr Seiser, wie geht es Ihnen? Herr Seiser hat am 16. Oktober 2017 uns ein E-Mail zugeschickt, in dem steht, der Anhang von der Hörerclub-Ecke des RTI-Hörerclubs Ottenau vom 13. Oktober 2017. In seinem E-Mail am 20. Oktober 2017 schrieb Herr Seiser, den Empfangbrief von unserer Sendung am 8. Oktober 2017, die er von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf der Kurzwelle 925 mit SINPO 24332 zugehört hat. Nun möchte ich Herrn Ralf Urbanczyk aus Eisleben, Deutschland, grüßen. Hallo Herr Ralf Urbanczyk, wie geht es Ihnen? Danke für deinen Brief. Herr Ralf Urbanczyk sendete uns auch einen Empfangbrief und eine Postkarte mit dem Bild von Berlin, Pariser Platz mit Brandenburger Tor. Der Empfangbrief von Herrn Ralf Urbanczyk hat er am 29. September 2017 von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf der Kurzwelle 925 unsere deutschsprachige Sendung mit SINPO 34433 zugehört. Herr Ralf Urbanczyk interessiert sich für die Informationen über den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Indonesien durch indonesische Kooperation. Herr Ralf Urbanczyk schrieb auf wie folgt: Insgesamt hat die Regierung mit Präsident Joko Widodo ehrgeizige Pläne zur Verbesserung des Infrastruktur. Ich bewundere dies sehr, besonders die maritime Infrastruktur, der Aufbau der Häfen und der Ausbau der Verkehrskontaktpunkte schaffen mit Sicherheit die Voraussetzungen, dass sich Indonesien als globale maritime Achse etabliert. Das ist eine sehr spannende Entwicklung. Herbert Zeiser und Herr Ralf Banchuk werden gerne Ihnen Empfangsbericht bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangsberichte zu unserer Sendung senden könnten. Wir danken Ihnen sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun hören Sie noch ein anderes indonesisches Lied, das von BAMS gesungen wird, mit dem Titel Selalu Mencintaimu oder auf Deutsch Ich liebe dich für immer. Viel Spaß beim Zuhören!
Harap kau sadari, tak mungkin lagi kita tuk bersama. Ku harap kau mengerti, percuma memaksakan semua ini. Seisi dunia seakan menentang kita, lebih baik kita akhiri sebelum semua tersakiti. Ku kan selalu mencintai sesali semua yang telah kulalui denganmu. Kau ajariku cinta, kelak ku tahu apa yang ku cari. Semoga dirimu bahagia walau tak bersamaku. Cinta tak harus memiliki, tak selalu berakhir indah. Ku kan selalu mencintai.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir grüßen jetzt Herr Heinz Haring aus Kapfenberg, Österreich. Hallo Herr Heinz Haring, wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihrer Frau, Felicitas? Hoffentlich geht es Ihnen gut. Dankeschön für Ihr Gesang. Unsere Kolleginnen sind darüber sehr froh. Herr Heinz Haring hat am 11. Oktober 2017 uns ein E-Mail geschrieben. Herr Heinz Haring schickte uns den Empfangsbrief von unserer Sendung am 9. Oktober 2017 zu, die er von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf der Kurswelle 925 mit Sinpo 44434 gehört hat. Wir bekommen auch in dieser Woche, genau am 15. Oktober 2017, ein E-Mail von Herrn Hans Werner Lollige aus Handehäusene, Dänemark. Hallo Herr Lollige, wie geht es Ihnen? Wir bedanken sich bei Ihnen dafür, dass Sie noch daran interessiert sind, unsere Sendung zuzuhören und uns den Empfangbrief zuzuschicken. In seiner E-Mail schrieb Herr Lollige wie folgt. Erstens, möchte ich mir sehr bedanken über den schönen QSR und auch über Briefumschlag mit Briefmarken. Es geht alles in meine Sammlung. Nun ist es wieder Herbst und es wird kälter. Dänemark liegt nördlich von Deutschland, aber hat wegen unserer Pleiserung im Meer nicht so warm im Sommer und nicht so kalt im Winter wie Schweden und Norwegen. Es hat im September sehr viel geregnet, aber noch gibt's keine Frost. Von den Zeitungen sieht es so aus, als wäre Indonesien mehr und mehr populär als Reisland. Zurzeit ist eure Sendung ziemlich gut zu hören. Der Empfangbrief von Herrn Hans Werner Lollige hat er am 10. Oktober 2017 von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf der Kurswelle 952 von unserer deutschsprachigen Sendung mit SINPO 33333 zugehört. Herr Heinz Haring und Herr Hans Werner Lollige, wir werden gerne Ihnen Empfangbrief bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangberichte zu unserer Sendung zu senden könnten. Wir danken Ihnen sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spielen nun für Sie noch ein Pop-Lied von BAMS mit dem Titel Lawan Sepadanku. Gute Unterhaltung!
Karena wanita, tapi statusku jatuh saat kau hadir di hidupku. Ya dirimu, kau berbeda. Kau buatku tak berdaya. Semua jurusku, tipu dayaku tak bekerja. Sudah lama ku tak merasa penasaran karena cinta, tapi dirimu bisa membuatku mati langkah. Hanya dirimulah yang bisa buatku bertakuk lutut kepada cinta. Ya dirimulah lawan sepadanku, tak terbaca gerak gerik. Tak tertebak apa maumu, seperti kebanyakan wanita. Kau bisa membuat hatiku jadi tak menentu. Ya dirimu, kau berbeda. Oh, kau buatku tak berdaya. Semua jurusku, tipu dayaku tak bekerja. Oh, sudah lama ku tak merasa penasaran.
lemah, ku tak merasa penasaran karena cinta.
Tapi dirimu yang bisa membuatku masih langkah.
Hanya dirimu lah yang bisa membuatku bertakluk.
Kepada cinta, kepada cinta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unsere Postsendung beenden, möchten wir noch unsere zwei Stammhörer, Herr Lutz Winkler und Herrn Alfred Albrecht, grüßen. Hallo Herr Winkler und Herr Albrecht, wie geht es Ihnen? Herr Lutz Winkler schickte am 16. Oktober 2017 uns ein E-Mail zu, in dem steht der Empfangbrief von unserer Sendung am 12. Oktober 2017. Er schrieb uns auch einen interessanten Brief wie folgt. Seit dem 1. September ist es Herbst bei uns und der vielbeschworenen Golden Oktober hat sich auch noch nicht blicken lassen. Die Tage werden kürzer und es ist durchgehend kalt und nass. Der Empfang der Stimme Indonesien ist zurzeit nicht sehr gut. Das Signal ist recht schwach. In den letzten Septembertagen waren wir zu Besuch bei Freunden im sächsischen Vogtland. Dort haben wir die Goldschattbrücke besucht. Eine der größten Sehenswürdigkeiten des Vogtlands überspannt den Fluss Golds, die Goldstahlbrücke. Sie ist die größte aus Ziegeln errichtete Brücke der Welt und sie entstand in einer Zeit, wo andere Nordbrücken mit 30 Meter Höhe wegen fehlender Kenntnisse in der statischen Brennungskurs vor ihrer Fertigstellung in sich zusammenbrachen. Durch den Bau der Eisenbahnstrecke Leipzig-Nürnberg musste sich das sächsisch-bayerische Eisenbahnunternehmen mit der Errichtung von zwei Brücken beschäftigen, die für damalige Zeit beispiellos in ihrer geplanten Größe waren. Die Eisenbahnverwaltung veranstaltete damals ein Preisausschreiben, worauf es einige kuriose Entwürfe gab. Aber alle eingestandenen Entwürfe hatten einen entschiedenen Mangel. Keine der Konstruktionen war wissenschaftlich berechnet. Die Entwürfe sind aus dem Gefühl heraus entstanden und keiner konnte sagen, wie viel die fertige Brücke tragen würde bzw. ob sie die entstehenden Vibrationen verkraften kann. So beauftrage man Prof. Andreas Schubert mit der statischen Brennung. Er war gleichzeitig der Leiter einer bausachverständigen Gruppe, die für den Brückenbau eingesetzt war und hatte sich schon seit langem mit der Brennung von Brücken beschäftigt. Die Eisenbahnverwaltung stellte ihm daraufhin die benötigten Mittel zur Verfügung. 1846 war dann Baubeginn. Die Baupläne müssten aber noch einmal geändert werden, da man bei der Pfeilergründung an der Zolle nicht auf festen Boden stieß, ein weiteres Graben zu aufwendig wurde und auf technische Sehenswürdigkeiten stieß. So erfolgte eine Auflockerung der anfangs gleichförmig geplanten Bögen durch zwei große. 1851 konnte die Brücke der Öffentlichkeit übergeben werden. Am Bau waren durchschnittlich 770 Arbeiter beschäftigt. Die Dimension dieser Brücke ist wirklich beeindruckend und zeigt, was schon mit damaligen Mitteln an Werten geschaffen wurde. Und diese Werte halten immer noch. Die Bahn nutzt diese Brücke bis zum heutigen Tag. Der Empfangbrief von Herrn Lutz Winkler war simpel von unserer Sendung am 12. Oktober 2017 25232, der auf Kurzwelle 9526 von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC zugehört hat. Wir empfingen in dieser Woche am 17. Oktober 2017 auch ein E-Mail von Herrn Alfred Albrecht aus Emmendingen, Deutschland. Herr Albrecht sendete uns den Empfangsbericht von unserer Sendung am 13. Oktober 2017, die er von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC auf der Kurswelle 925 mit Info 43433 zugehört hat. Herr Albrecht stellte uns eine Frage wie folgt. Liebe Redaktion, ich habe gelesen, dass die indonesische Hauptstadt Jakarta sich pro Jahr um 7 bis 8 cm senkt und massive Umweltprobleme hat. Trifft dies zu? Ja, das ist richtig, Herr Alfred Albrecht. Deshalb hat die Regierung die Idee, um die Hauptstadt Indonesiens in die Insel Kalimantan umzuziehen. Herr Lutz Winkler und Herr Alfred Albrecht, danke schön für Ihre E-Mails. Wir werden gerne Ihren Empfangbrief bestätigen und Ihnen eine QSL-Karte schicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weitere Empfangberichte zu unserer Sendung senden könnten. Wir danken Ihnen sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende unseres Hörerbrief-Eco-Programms spielen wir wieder für Sie ein Pop-Lied von Bams mit dem Titel Semangat Membara. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Terkalahkan berusaha kembalikan semua yang terhilang. Tak ada kata menyerah, selalu ada semangat membara yang terpendam.
Harus bertahan takkan menyerah, terus berjuang di dalam hidup. Kata untuk berhenti, selalu ada semangat membara.
Biarlah semua berlalu, kegagalan adalah pelajaran yang terindah. Mengasah ketajamanku untuk melaju, mengais rintangan di
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.